das muss ich halt noch sagen, also gerade so Sebastian Körner, Gesa Klut, Ilka Reinhardt, das sind so für mich halt die absoluten Koryphäen, ne? Also das ist halt einfach, das kann man, also jemand, der vielleicht sich mit Wölfen jetzt nicht so auseinandersetzt, kann das nie nachvollziehen, aber für mich sind das halt einfach so die Leute in Deutschland, was Wölfe angeht. Und ich habe mir halt vor Jahren Sebastians Filme angeguckt, Dokus, und deswegen ist das für mich jetzt eben umso besonders, dass ich mit den Leuten zu tun habe, von denen ich früher halt nur im Fernsehen gehört habe oder so, ne? Also es ist schon echt was Besonderes für mich.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, dann würde ich mal sagen, hallo, lieber Matthias.
Ja, hallo Sabine. Unser zweiter gemeinsamer Podcast.
Korrekt.
Ich freue mich sehr.
Ich auch.
Ich bin ja auch ein bisschen entspannter als beim ersten Mal. Und wir haben heute schon unseren ersten Gast hier, über den ich mich sehr freue. Mein lieber Kollege Sebastian und mittlerweile auch sehr, sehr guter Freund Sebastian Körner, der Wolfsfilmer-Papst. Hi Sebastian.
Hallo Matthias.
Auch von mir ein warmes Willkommen in diesem Podcast, lieber Sebastian. Du bist ja nicht nur der Wolfsfilmer-Papst Deutschlands, sondern du bist ja in allererster Linie Diplom-Biologe und kennst dich als solcher mit unseren wilden Wölfen fantastisch aus, sodass wir dich heute mit vielen, vielen Fragen löchern werden. Wir haben dich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt. Und dass es so schnell klappt, damit habe ich nicht gerechnet, aber umso mehr freue ich mich natürlich.
Genau, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und denn ja, das genau. Ist ja, was ich die ganze Zeit mache, eben versuchen, den Menschen die Wölfe näher oder erfahrbarer zu machen.
Das machst du seit 2003. So lange bist du zumindest als Naturfilmer unterwegs und begleitest die Wölfe und hast dementsprechend auch ganz, ganz viele Erkenntnisse über unsere wilden Wölfe gesammelt, die andere nicht haben. Wie bist du denn überhaupt zum Wolf gekommen?
Ja, ich bin auf den Wolf gekommen durch die Liebe. Und zwar meine liebe Frau, die Gesa Klut, die hat immer an die Wölfe geglaubt, dass sie zurückkehren. Ich bin schon eine Runde zu alt dafür. In den 70er Jahren kam ja das Buch von Erik Ziemen raus, Der Wolf. Und das hat mich fasziniert. Ich wollte immer schon Biologe werden von klein auf oder Tierforscher und Tierfilmer. Und als ich dann studiert habe in den 80er Jahren, war es unvorstellbar, dass die Wölfe wieder zurückkommen würden nach Deutschland. Die Gesa ist ein bisschen jünger und dann haben wir uns um den Jahrtausendwechsel rum kennengelernt und dann hat mich Gesa mit zu den Wölfen genommen.
Wir müssen ganz kurz erklären, Gesa Klut ist auch eine sehr bekannte Wolfsforscherin, auch Biologin, und sie leitet das Lupus-Institut in Sachsen.
Zusammen mit ihrer Kollegin Ilka Reinhardt, genau.
Ja, genau. Und als solche hat sie natürlich dann auch großen Anteil daran, dass über die Wölfe aufgeklärt wird und damit die Akzeptanz natürlich dann hoffentlich irgendwann mal steigt. Ja, die Frage an euch jetzt, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Das ging ja über mehrere Ecken, muss ich sagen. Und ich finde das total faszinierend, wie das halt so funktioniert. Das ging nämlich eigentlich damit los, dass ein sehr guter Freund von mir, Jan Janisch, letztes Jahr zum Tag des Wolfs eine schöne Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Und er mir dort die Möglichkeit gegeben hat, meinen Film zu zeigen, also Der Wolf, die Natur und ich. Das habe ich auch gemacht, kam sehr gut an, hat mich total gefreut. Und im Publikum und natürlich auch einer der, ja, kann man sagen, Referenten, also auch jemand, der dort gesprochen hat, war Dr. Frank Michler, Wildbiologe. Und der war auch total begeistert von meinem Film und hat mich danach angesprochen, hat gesagt, Mensch Matthias, den Film finde ich so cool und kann ich den meinen Studenten zeigen oder auch so auf irgendwelchen Konferenzen. Und ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, habe gesagt, na klar, kannst du machen. Er ist dann irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später auf so einer Biologenkonferenz gewesen, hat da eben ebenfalls meinen Film gezeigt und da war halt Sebastian Körner da und Sebastian war auch total begeistert und hat mich dann daraufhin angerufen. Und total verrückt, wie das manchmal so funktioniert. Ich bin ja eh so ein großer Fan davon, eben so alles, was zu dir soll, das findet auch den Weg zu dir.
Das war genau. Für dich und so ein bisschen so, wie der Anruf aus Hollywood, ja?
Ja, so ungefähr. Ja. Genau, ich habe Sebastian natürlich halt auch gleich erkannt, ne? Also ich hatte ja seine Nummer natürlich nie eingespeichert, aber ich habe ihn halt auch sofort an der Stimme erkannt, weil das muss ich halt noch sagen, also gerade so Sebastian Körner, Gesa Klut, Ilka Reinhardt, das sind so für mich halt die absoluten Koryphäen, ne? Also das ist halt einfach, das kann man, also jemand, der vielleicht sich mit Wölfen jetzt nicht so auseinandersetzt, kann das nie nachvollziehen, aber für mich sind das halt einfach so die Leute in Deutschland, was Wölfe angeht. Und ich habe mir halt eben schon vor Jahren Sebastians Filme angeguckt, Dokus, und deswegen ist das für mich jetzt eben umso besonders, dass ich mit den Leuten zu tun habe, von denen ich früher halt nur im Fernsehen gehört habe oder so, ne? Also es ist schon echt was Besonderes. anderes für mich.
Wie habt ihr es genannt? Wolfsfilmerpapst oder so?
Ja, genau.
Das ist natürlich, wenn ich unter Biologen spreche, über jemanden, der viel über eine Tierart geforscht hat und so weiter, dann sagen wir ja auch irgendwie, das ist der oder die so und so Päpstin. Aber beim Wolfsfilm kann man eigentlich gar kein Papst sein, weil das eine sehr, ja nicht einsame, aber eine Sache ist, die man halt alleine macht und so, ne? Und ich bin kein normaler Tierfilmer, sondern ich bin dadurch, dass es mich interessiert und ich über praktisch darüber zu dem Tierfilmen, sprich Wolfsfilm, gekommen bin, dass ich was über die Wölfe wissen wollte oder dass ich einfach ihr Verhalten draußen zeigen wollte. Dazu bin ich dazu gekommen und nicht, weil ich gerne Naturfilme mache oder so. Das konnte auch nur ein einziger sozusagen machen, so lange an den Wölfen dranbleiben, weil für mehr Fernsehbeiträge über Wölfe, die es natürlich immer gegeben hat, aber eben nicht mit authentischen Filmaufnahmen von den Wölfen, für mehr ist überhaupt gar kein Platz da gewesen, also finanziell gesehen. Ich habe 3 Dokus letztendlich gemacht in 17 Jahren oder so. Seit 2007 mache ich das eben hauptberuflich. Also das ist ja nicht viel. Und irgendwie musste ich mich halt finanziell über Wasser halten, indem ich irgendwelche Aufnahmen an andere Beiträge verkauft habe. Genau, das ist so, dass mein besonderer Weg, der so ein bisschen gar nichts damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwo eine großartige Fangemeinde hat oder so.
Ich denke mal, es gibt niemanden in Deutschland, der so viele wilde Wölfe getroffen hat wie du oder auch Verhaltensweisen festhalten konnte wie du, oder?
Das ist wohl so.
Wie findet ihr die Orte, wo man die Wölfe treffen kann?
Das würde ich gerne von Matthias hören.
Ja, also ich will da eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so in die Tiefe gehen, ne? Weil ich werde dann natürlich auch öfters gefragt und jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so viel, wie das eben noch vor ein paar Monaten war vielleicht oder so oder Jahren. Da kam öfters mal noch eine E-Mail irgendwie angeschwirrt, wo Leute gefragt haben, wie findest du die? Ich sage halt einfach immer, also ich meine bei DBBW, die offizielle Beratungsstelle des Bundes sozusagen, auf den ihrer Internetseite kann jeder gucken, wo welche Wolfsterritorien sind, die Riesengebiete, und wenn man sich dann eben im Wald in dem Gebiet selbst aufhält oft und da unterwegs ist und dann das Gebiet eben auch wirklich gut kennt, dann weiß man früher oder später einfach, wo die Wölfe sind. Das ist einfach so. Also man muss einfach viel draußen sein. Wer viel draußen ist, sieht viel, vielleicht auch ein bisschen ein Gespür dafür haben, wo Wölfe gerne sich aufhalten oder so.
Man braucht aber vor allen Dingen, glaube ich, Geduld, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Geduld ist das A und O. Für mich ist das, ich weiß nicht, wie Sebastian das empfindet, aber für mich ist das ja manchmal so, dass ich schon fast so einen meditativen Zustand erreiche. Also ich schlafe auch oft das mal ein oder so. Man schärft dann halt seine Sinne, ne? Man sitzt dann da draußen und hört halt ja,
durch Einschlafen.
Den Wind zu. Ja. Also ist einfach toll.
Aber wie habe ich das mir vorzustellen? Wie sitzt ihr denn da? Ihr sitzt ja in so einer Blätterhütte drin, ne? Damit man euch nicht sieht. Also das heißt, ihr seid ja komplett getarnt.
Nö, aber wir sitzen in keiner Hütte, sondern wir sitzen einfach draußen. Also wir haben beide halt so einen 3D-Tarnanzug. Also da sind so Stofffetzen rangenäht, dass eben die menschliche Kontur mit der Umwelt quasi verschwimmt.
Ja.
Und wir setzen uns dann entweder auf den Boden oder eben auf einen kleinen Hocker, wenn man es etwas bequemer mag. Hauptsache wirklich sehr niedrig. Also Hochsitze zum Beispiel sind völlig eigentlich zum Film total ungeeignet, weil die Perspektive von oben nach unten einfach schrecklich aussieht.
Also das heißt, ihr sitzt dann dort? Wie viele Stunden, Sebastian, hast du als längstes mal gesessen? Ich stelle mir vor, also als du angefangen hast mit Wolfsfilmen, da gab es ja noch gar nicht so viele Wölfe. Da war das wahrscheinlich noch ein viel größeres Glück, überhaupt welche zu treffen in der freien Wildbahn. Was war das Längste, was du mal gewartet hast?
Also das Längste war, das war auch so ziemlich in der Anfangszeit, also wie die Wölfe Deutschland zurückerobert haben, das war ja ganz lange stecken geblieben. Hier in der Lausitz, das ging also mit einem Rudel los und hat dann Jahre gedauert, bis es überhaupt mal 7 oder 8 Rudel waren. Das sagt aber gar nichts darüber aus. Also es gibt ja nicht immer mehr Wölfe sozusagen an dem Punkt, wo man ist, sondern an dem Punkt, wo man ist. Wenn man beim ersten Wolfsrudel Deutschlands sitzt, dann kann man davon mit Glück eben einige Tiere filmen. Und dann ging es natürlich darum, immer diese weiteren Rudel auch nachzuweisen und im Bild festzuhalten. Und ich hatte ja selber noch gar keine Erfahrung gemacht und so weiter. Und dann, ich glaube, es war einmal in einer Novembernacht, da habe ich eben auf so einem niedrigen Ansitzbock, also so eine jagdliche Einrichtung, irgendwie so 1,5 Meter hoch oder 2 Meter hoch, eine ganze Novembernacht durchgesessen, um eben in der Abenddämmerung und dann am nächsten Morgen ohne Störung da zu sein. Ne? Das war relativ hart. Aber so das Normale ist eigentlich, dass man frühmorgens, also immer in der Dunkelheit, wenn noch nichts sozusagen zu sehen ist, schon da ankommt, wo man warten will, wo man ansetzen will. Und dass man dann, wenn es morgens ist, eben geht man in der Nacht hin. Und also wenn man kein Glück hatte, wartet man natürlich länger. Und wenn die Action schon gewesen ist, dann kann man danach, wenn die Wölfe wieder von der Bildfläche verschwunden sind, abbauen. Und dann sitzt man dann so 4 bis 5 bis 6 Stunden.
Der Moment, wenn die Wölfe dann plötzlich auftauchen, wie fühlt der sich an?
Der fühlt sich erstaunlicherweise immer noch sehr spannend an und man macht immer noch die falschen filmerischen Dinge. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Dieses ganze Setup und die Vorbereitung, das ist natürlich viel zur Routine geworden. Aber der Augenblick selbst ist immer doch noch wieder toll.
Also das kann ich so total unterschreiben. Ich meine, Sebastian macht das dann eben schon viel, viel länger als ich. Aber für mich, das ist genau das, was ich auch in der ersten Folge gesagt habe. Also für mich ist das jedes Mal was Besonderes und ja, ein absolutes Privileg, solche Tiere oder allgemein Wildtiere natürlich beobachten zu können. Aber Wölfe, wenn die auftauchen, das ist schon immer ja magisch irgendwie. Ne?
Wir wollen jetzt mal ganz kurz euer aktuelles Projekt anreißen. En Detail sprechen wir da nochmal drüber in einer der kommenden Folgen, wenn der Film veröffentlicht wird. Aber ihr arbeitet ja aktuell an einem Film, der da heißt Wölfe und Menschen, Wege zur Koexistenz. Also im Prinzip das Hauptthema, wenn es um das Zusammenleben zwischen Menschen und Wölfen geht, ist ja, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, wie das klappt. Und ihr macht den Film dazu. In wessen Auftrag?
Ich beschreibe einfach mal, wie es zu dem Film gab. Ich habe ja schon erzählt, dass ich 3 Fernsehdokus gemacht habe über die Wölfe. Und also das ist natürlich toll, wenn man das Geld dafür bekommt, dass man Dokus über Wölfe macht und das authentische Verhalten von Wölfen eben während 45 Minuten zeigen kann, einem großen Publikum. Aber es ist eine Naturfilmredaktion dahinter und die haben die Quote im Kopf und ganz bewusst von der Seite vom Fernsehen wird darauf geachtet, dass es eben nicht rüberkommt wie ein trockener Schulfilm oder so. Ne? Das bedeutet, dass da ganz viele Vereinfachungen sind und Emotionalisierung durch Musik. Wenn man das erlebt sozusagen und sieht, dass man eigentlich viel mehr zeigen möchte und aber auch viel mehr die Tiere für sich sprechen lassen möchte und dann immer dieses erlebt von den Redaktionen, dass die den Menschen nicht zutrauen, die Aufmerksamkeit darauf zu haben, wenn keine spannende Musik ist, wenn Wolf und ein Wildtier zusammen im Bild zu sehen sind. Es gibt kein Vertrauen mehr, dass die Menschen, die das interessiert, einfach so praktisch ähnlich erleben können, wie ich es draußen erleben kann. Mhm. Das war mir eben ein super Anliegen, dass man nochmal einen Film macht, wo man einfach sachlich einfach zeigt, was los ist draußen, wie die Wölfe sich verhalten, wie das Wild sich verhält. Von den Wölfen her zeigt, ob und wie es möglich ist, mit denen zusammenzuleben. Und dann eben zu den Menschen hinzugehen, den unterschiedlichen betroffenen Menschen und die zu fragen, die schon 20 Jahre lang hier in der Lausitz Erfahrungen mit den Wölfen haben, wie sie das geschafft haben, als Schäfer, als Waldkindergärtnerin und als Jäger mit den Wölfen klarzukommen. Was man zeigt, wie von den Menschen her eine Koexistenz möglich ist. Und so einen Film kannst du fürs Fernsehen nicht machen, sondern du musst irgendwen finden, der dir das bezahlt, ohne dieses Interesse zu haben, irgendwie Unterhaltung zu machen und eine Quote zu erreichen. Und dann bin ich eben hingegangen zu den großen Naturschutzverbänden und auch speziellen Wolfsschutzvereinen der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Die haben dann gesagt, ja, das erscheint uns sinnvoll. Das ist auch, wenn man zum Beispiel die Wolfsforschung und das Wolfsmonitoring fragt, immer die Sache, man denkt, es gibt 20.000 Wolfsfilme, aber es wird immer gesagt, dass diese konsistente Information, wie die einzelnen Interessengruppen mit den Wölfen leben können, daran hapert es immer noch in vielen Bundesländern, sodass die Unterstützung von da auch kam. Und dann habe ich dieses Konzept sozusagen durchbekommen, dass es bezahlt wird.
Das ist super. Das wird ein wegweisender Film. Wo wird der zu sehen sein? Außer im Internet wahrscheinlich?
Genau, darum geht's. Also der wird hauptsächlich auf den Social Media oder Plattformen von den WWF und NABU und den weiteren eben zu sehen sein. Und er soll aber auch gezielt an Schulmedienstellen und so weiter abgegeben werden und gezielt in der Wolfsöffentlichkeitsarbeit tätigen Wolfsberatern oder irgendwelchen Leuten von den Naturschutzvereinen, die eben über Infoveranstaltungen über den Wolf machen wollen.
Wisst ihr schon, wann der veröffentlicht wird?
So ganz genau wissen wir es noch nicht. wenn wir fertig werden, okay. Aber also so alles Mitte Juni dürfte das eigentlich über die Bühne gegangen
mit
sein.
Mit aller künstlerischen Freiheit braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, um so ein Ding reifen zu lassen, ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Es ist echt, ich muss ja sagen, ich meine, für mich ist das ja der erste Film, den ich jetzt in der Länge da irgendwie mache oder mitmachen darf. Das ist einfach schon Wahnsinn, ne?
Sebastian, eine Frage an dich als Biologen. Sind sich Biologen eigentlich in allen Punkten zum Thema Wolf einig? Oder gibt es da auch durchaus unterschiedliche Meinungen, Auffassungen und auch Erkenntnisse?
Tja, das ist eine sehr wissenschaftsphilosophische Frage. Und ganz klar gibt es völlig unterschiedliche Meinungen zum Wolf, die dann von Wissenschaftlern geäußert werden. Aber mit Wissenschaft hat eine Meinung eigentlich wenig zu tun oder so, ne? Es geht ja darum, Fakten zu ermitteln und ja Modelle auch, die dann immer wieder zu überprüfen. Und das ist ja genau auch die Sache, die sozusagen im Wolfsmonitoring, also der wissenschaftlichen Beobachtung der Wolfspopulation, relevant ist oder ja. So, ne? Dass man nicht sagt, ich bin der Meinung, dass sie gut sind fürs Ökosystem oder dass sie schlecht sind fürs Ökosystem, sondern ich stelle fest, sie haben den und den Einfluss. Darum geht's.
Okay. Eine Sache ist zum Beispiel, dass es die Beobachtung gibt, dass da, wo Wölfe sind, das Wild vermeintlich vorsichtiger ist. Und dann gibt es auch wieder genau die gegenteilige Aussage zu dem. Wie ist da jetzt der wissenschaftliche Stand? Gibt es diese Landscape of Fear tatsächlich, was Jäger immer gerne behaupten?
Landscape of Fear, das heißt der Landschaft der Angst, das ist so ein Problem. Das habe ich gerade mit Wildbiologen, Freunden diskutiert, dass man in der Wissenschaft dann sozusagen Projekte, in denen man das Verhalten, die Interaktion zwischen Wölfen und ihren potenziellen Beutetieren untersucht, dass man dafür irgendeinen griffigen Titel braucht. Und dann kam dieser Begriff Landschaft der Angst eben auf, weil man in Yellowstone, also unter Naturlandschaftsbedingungen, beobachtet hatte, dass dort, wo die Wölfe einst ausgerottet waren und dann aber wieder dort aktiv wieder angesiedelt wurden, dass da das Wild sich anders verhalten hat und Landschaftsteile vermieden hat, in denen sie sonst ohne die Wölfe gegangen sind. Und das bedeutet, dass zum Beispiel bei den Wapiti-Hirschen, also den Pendants zu unserem Rotwild, dass die an steilen Hängen gewesen sind ohne Wölfe und jetzt mit Wölfen an diesen steilen Hängen nicht mehr zu sehen waren. Und das ist eben zu erklären, ihr Feindvermeidungsverhalten vor dem Wolf funktioniert an steilen Hängen nicht. Da können sie langsamer nur weglaufen, als die Wölfe ihnen hinterherrennen können. Die haben keine Angst vor den Wölfen, sondern sie merken, sie fühlen sich dort unwohl auf einmal an den steilen Hängen, weil die Wölfe sie dort leichter bekommen können. Ich glaube, an den Rendezvous-Plätzen von 15 Wolfsrudeln oder so gefilmt und da eben viele erfolglose Ansätze gehabt, an denen ich immer oder sehr oft wild gefilmt habe. Und ich habe entspanntes Rehhirsche und Wildschweine gefilmt, selbst in Gebieten, wo die Wölfe gerade neu waren. Ich hatte nicht den Eindruck, als ob das Wild sich auch nur neu einstellen muss auf die rückkehrenden Wölfe. Aber es gibt eben so Untersuchungen, die versuchen, das rauszukriegen. Und da sagt zum Beispiel der Frank Michler, dass er das für möglich hält, dass es so ist.
Im Prinzip ist es ja so, dass alles, was wir in der Natur machen, also auch freizeitmäßig oder auch was Jäger machen, dass das einen Input auf das Wild hat. Was hat jetzt einen größeren Input? Das Agieren von Jägern oder das Jagen der Wölfe?
Ich bin weder Biologe noch irgendwie Wissenschaftler. Ne? Aber ich finde halt zum Beispiel die Beobachtungen, die Sebastian draußen macht und die ich draußen mache, die sind, also das ist ganz alleine, also meine persönliche Meinung, manchmal halt einfach mehr wert. Ne? Weil wir sitzen halt draußen und du siehst, wie es ist. So. Und dann gibt's Leute, die sagen, das ist aber so. Und du sagst aber, ja, ich habe aber draußen gesessen, ich habe das so gesehen. Das ist doch irgendwie viel toll.
Es ist praktische Erfahrung, ne? Letztendlich ist...
Genau, es ist einfach wirklich eine praktische Erfahrung, die man da draußen macht. Und die Beobachtung, die wir eben machen, die ist eben oftmals ganz anders. Also, dass das Wild einfach völlig entspannt zusammen mit dem Wolf im selben Lebensraum lebt, ja, dass die natürlich gucken, oh, jetzt da kommt ein Wolf, so, und den nehmen die natürlich wahr. Und dann schätzen die das ein, die wissen das auch ganz, ganz schnell und ganz genau, möchte der jetzt was von mir oder nicht? Und wenn der nichts will, dann bleiben die da stehen und fressen ganz normal weiter. Und der Wolf läuft da irgendwie 30, 40 Meter dran vorbei und alles ist schick, also alles ist schön und ja, ganz entspannt.
Ich finde es absolut verrückt, wie viele Projekte es gibt, Forschungsprojekte, wo das Verhalten, die Interaktion zwischen Wölfen, der Einfluss von Wölfen auf ihre Beutetiere untersucht wird. Es gibt sehr, sehr wenig Projekte, die den Einfluss von den menschlichen Jägern auf die Beutetiere untersuchen. Und wenn man sich das aber auch überlegt, Wölfe und ihre Beutetiere sind in Jahrmillionen-Evolution entstanden. Das Wesen der Beutetiere ist ihre Wachsamkeit und ihr Feindvermeidungsverhalten. Die großen Ohren, die guten Nasen, die guten Augen, die langen Läufe, die dicken Schwarten der Wildschweine, mit denen sie, also die stellen sich den Wölfen und kämpfen gegen sie. Also die sind zusammen entstanden und es ist überhaupt für die nichts Besonderes, dass Wölfe da sind. Das Besondere, was für so ein Wildtier, für so ein Beutetier da sein kann, ist, so ein Rothirsch, die machen Brumft auf so einer Wiese und auf einmal kippt der dickste Hirsch von denen, der stärkste und schönste und tollste, kippt auf einmal tot um und keiner weiß warum. Und die hopsen dann hin und her und wissen gar nicht, wie sie sich dessen erwehren können und welche Strategie. Und es ist völlig unnormal, dass der stärkste Hirsch eben von den Wölfen in so einer Situation, wo der voll Adrenalin ist und so weiter, gerissen wird.
Du spielst jetzt an auf einen Jäger, der diesen kapitalen Hirsch einfach abknallt und der dann zusammenbricht und keiner sich das erklären kann aus der Gruppe.
Genau, man kann sich als Wildtier nicht dessen erwehren. Also als Wildtier weiß ich ganz genau, wenn ich im Fortpflanzungsalter bin, wenn ich fit bin, dann können mir die Wölfe kaum was anhaben. Und wenn ich dann auch noch merke, die Wölfe sind da, dann gehe ich als Rotwild, sind Erkenntnisse von Frank-Uwe Michler, gehe ich als Rotwild ein bisschen weiter ins Offene. Ich gehe aus dem dichten Wald raus, gehe da, wo ich den Wolf im Blick haben kann. Und wenn der irgendwelche Ansätze macht, mich anzugreifen oder mein Kalb anzugreifen, also jetzt, wenn ich eine Mutter Rotwild bin, dann entscheide ich, was ich tue. Und das meistens entscheiden die eben richtig. Und nur wenn die Verletzungen haben oder so oder krank sind, dann fallen sie den Wölfen zum Opfer. Also es ist nicht sinnvoll, die ganze Zeit Angst zu haben, aber es ist sinnvoll zu merken, hier tagsüber, wenn noch Licht ist, dann kann ich Opfer werden von diesen, von nichts, von dem plötzlichen Tod aus heiterem Himmel. Und deshalb verlagert das gesamte Wild seine Hauptaktivität in die Nacht bei uns. Und das ist eben unnatürlich. Es hat sich entwickelt, zum Beispiel das Rotwild will gerne 7-mal am Tag äsen, 7-mal am Tag wiederkäuen und verdauen und ruhen. Das sind Zyklen, die erstrecken sich über 24 Stunden und die werden durch die Bejagung von den Menschen eingeschränkt auf ein engeres Zeitfenster. Und das ist sozusagen das Problem. Und das sind auch Probleme, die kann ich mir sozusagen durch Überlegung schon erschließen. Da brauche ich nicht. Also es ist natürlich sinnvoll, diese Forschung zu machen. Aber wenn ich das Grundprinzip erstmal erkenne, dann kann ich auch sagen, das Wild hat kein Problem mit der Bejagung durch die Wölfe, sondern es hat in gewisser Weise schneller und leichter Probleme mit der Bejagung durch die Menschen. Das muss man sich auch klar machen. Ohne die Bejagung durch den Menschen, wenn nur die Wölfe hier in unserer Kulturlandschaft jagen würden, dann wäre hier keine Land- und Forstwirtschaft möglich. Denn die Wölfe, die leveln das ein, sozusagen, die begrenzen den Bestand nach oben auf die ökologische Kapazität der Landschaft. Ökologische Kapazität heißt, in einem fruchtbaren Land, wo es viele Pflanzen gibt, wird es immer viele Pflanzenfresser geben, obwohl Wölfe da sind. Die verhindern nur, dass der Pflanzenfresserbestand so hoch wird, dass die sich selber ihre eigene Nahrungsgrundlage kaputt fressen.
Ich finde das schon erstaunlich, wenn man halt einfach sieht manchmal, wie friedlich alles miteinander ist. So, ne? Also wirklich harmonisch, da stehen die Kraniche, das Rotwild ist da ganz gemütlich am Fressen, sage ich jetzt ganz bewusst, ja, weil ich mich nicht mit Jägersprache da irgendwie ausdrücken möchte. Und dann läuft der Wolf dran vorbei und alle, ja, sind halt fein miteinander. Und dann hört man ein Motorengeräusch, das, also vom Auto des Jägers, und alles haut ab. Ja, also ich sage das halt ganz klar, ich habe meine Meinung zur Jagd sowieso. Der Einfluss vom menschlichen Jäger aufs Wild im negativen Sinne allerdings, der ist so viel höher. Und es gibt natürlich auch Jäger, muss man auch sagen, die das wissen, die das verstanden haben, auch wie das ordentlich funktioniert. Also alle, die mich persönlich kennen, die wissen, dass ich nur ungern Jägern zustimme. Aber ich habe mal einen Jäger sagen hören, stell dir vor, du gehst ins Restaurant essen und jedes Mal, wenn du dort bist, knallt und jemand fällt tot vom Stuhl. So, dann gehst du da auch nicht mehr hin essen. Und genauso geht's dem Wild. Ja, die kommen irgendwo raus auf die Wiese und wie Sebastian sagt, es knallt und irgendjemand fällt tot um. Aus meiner Sicht ganz klar haben die Jäger einen extremst negativen Einfluss aufs Wild und mit dem Wolf kommt das Wild gut zurecht. Wie sollte es auch anders sein? Sie kennen sich schon seit Ewigkeiten und das funktioniert einfach super.
Woher kommt dann die Angst der Jäger? Ist das wirklich Konkurrenzdenken?
Ja, ich denke schon, das ist Beuteneid.
Ah, Wahnsinn.
Also aus meiner Sicht zumindest. Ne? Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt schon welche, denen ich jetzt Unrecht tun würde, wenn ich das jetzt sage, die sind alle gleich. Weil ich kenne auch 2, 3, die haben echt eine vernünftige Einstellung.
Ja, kenne ich auch. Klar, auf jeden Fall.
Aber die Mehrheit der Jäger ist aus meiner Sicht einfach ein Totalausfall.
Sebastian, inwieweit ist denn das Jagdverhalten unserer heimischen Wölfe eigentlich schon erforscht? Jagen die wirklich strategisch?
Diese Vermutung, dass die Wölfe strategisch jagen, die ist ja sehr alt. Genau, die Wölfe sind relativ im Verhältnis zu den Beutetieren, die sie erlegen können, bis zu Elch und Wiesent und Bisongröße sind die ja relativ klein. Und da hat man sich immer die Vorstellung, war zum Beispiel auch von Erik Ziem, dass die in einem Rudel leben, um diese großen Beutetiere jagen zu können, um strategisch jagen zu können. Aber das ist längst widerlegt. Die einzigen beiden sozusagen, die dann wirklich ein bisschen sich aufeinander einstellen können im Laufe der Jahre, sind eben die beiden Elterntiere, die eben längere Zeit, längere Jahre zusammenleben. Aber wir wissen ja, dass das normale Wolfsrudel bei uns eben eine Kleinfamilie ist. Das bedeutet, dass spätestens mit der Geschlechtsreife nur ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen ist das nicht so. Spätestens mit der Geschlechtsreife verlassen die Jungtiere der Familie eben ihre Familie, gehen in ein anderes Gebiet und deshalb können die gar nicht großartige Strategien entwickeln. Mhm. Aber was tatsächlich so ist, was man auch im Winter an Spuren dokumentieren kann, ist, dass eben das Elternpaar durchaus, einer läuft auf dem Weg entlang und einer läuft 50 Meter oder ja 50, 100 Meter im Bestand parallel dazu. Und dann hoffen die darauf, dass die sich das Wild einander zutreiben.
Häufig ist ja auch die Rede von dieser berühmten Symbiose zwischen Rabenvögeln und Wölfen. Gibt es die wirklich? Hat man die hier bei uns auch schon beobachtet?
Die These ist ja, dass die Raben die Wölfe teilweise zu Beute hinführen. Und das glaube ich überhaupt nicht. Also die Wölfe sind sehr wohl in der Lage, selber ihre Beute zu finden. Die brauchen da nicht die Raben dafür, so wie wir unsere Drohnen brauchen, um irgendwelche toten Wildschweine zu finden. Die Wölfe schaffen das alleine, was eben die Raben, die sind clever und die wissen, wenn ich mich in der Nähe des Rudels aufhalte und die kennen dann zum Beispiel auch, die wissen, aha, die Elternwölfe laufen jetzt los zum Jagen, fliege da doch mal ein bisschen hinterher und halt mal die Klappe, dann reißen die eben die Beute und dann rufe ich eben als Rabe, wenn ich so einen Jungvogeltrupp angehöre, meine Kumpels herbei, indem ich laut werde und so. Und also man beobachtet die Tiere oft beieinander oder man kriegt mit. Aber Matthias, du hast das, glaube ich, mal erzählt, dass also ich höre einen Raben und ich weiß, jetzt kann gut ein Wolf kommen. Das kann alles sein. Aber es ist eben nicht so, dass es eine Symbiose ist, also dass die Raben großartigen Input in diese Zweierbeziehung geben, sondern einfach Nutznießer sind.
Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja diesen zeitlichen Zusammenhang mal in einem Gebiet eben wirklich sehr beobachten konnte. Wirklich, also da waren die Raben da und dann konnte man sich wirklich darauf verlassen, dass kurz danach die Wölfe auftauchen. Das habe ich aber so extremst wirklich nur in diesem einen Gebiet erlebt. Man konnte sich wirklich zu 100% drauf verlassen. Und ansonsten sieht man ja auch, also konnten wir in der Döberitzer Heide beobachten, dass die Wölfe sogar teilweise eben richtig genervt sind von den Raben, gerade wenn sie auch irgendwo fressen oder so. Habe ich es eben selbst auch schon beobachten können, dass die Raben dann so überhand genommen haben am Riss, dass die Wölfe dann einfach so genervt waren, dass sie dann auch die Raben jagen oder versuchen zu jagen. Ne?
Ja, zu verscheuchen, ne?
Genau.
Sebastian, dann kommen wir doch mal zu einem anderen großen Thema rund um den Wolf. Da geht es um die Regulierung seines Bestandes. Wir wissen ja, dass der Wolf sich selber reguliert, dass wir da gar nichts tun müssen und vor allen Dingen auch gar nichts tun dürfen, um da einzugreifen. Wie reguliert sich denn der Wolf?
Also die Wölfe regulieren ihre Verteilung in der Landschaft, indem sie extrem territorial sind. Die ganzen Bewegungen des Wolfselternpaares durch ihr Territorium dienen mindestens zur Hälfte nicht nur zur Jagd, sondern eben auch dazu, überall zu gucken, dass überall eine frische Markierung von ihnen ist, eine möglichst frische, die eben zeigt, hier ist ein Wolfspaar, was dem dieses Territorium gehört. Und sie versuchen irgendwie mitzukriegen, ob jemand da ist, der an diesen Markierstellen etwa die Dreistigkeit hat, selber seine Anwesenheit zu verkünden. Also ob ein fremder Wolf, ein fremder erwachsener Wolf dort ist und was der dort will. Also das muss man sich so vorstellen. Die wollen dort ihre Welpen aufziehen. Und das Territorium muss so groß sein, dass sie das jedes Jahr können. Also sie sind dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Sie müssen das Territorium so groß wählen, dass genug Beutetiere da sind, nicht nur im Augenblick, sondern auch später. Und so verteilen die sich über die Landschaft. Genau, und da muss der Mensch gar nichts dazu machen. Es ist sinnvoll, vielleicht jetzt, wo die Rückkehr der Wölfe läuft und wo dann irgendwann die Obergrenze, wo alle möglichen Wolfshabitate besiedelt sind, zu gucken, eben das zu begleiten. Und dann eventuell, wenn es irgendwelche Probleme gibt, daran zu denken, nachzuhelfen sozusagen, das kann man ja machen. Aber die grundsätzliche Idee, dass Wölfe reguliert werden müssen, das ist falsch. Sondern die Beutegreifer müssen nicht reguliert werden, die tun das selbst. Oder die werden von ihren Beutetieren in ihrem Bestand festgelegt.
Ich sehe es halt genauso, also stimme ich natürlich Sebastian voll und ganz zu, weil ich persönlich finde es sowieso irgendwie ja einfach oftmals total anmaßend, dass wir uns immer irgendwie denken, alles regulieren und managen zu müssen. Also im Endeffekt kann man auch sagen eigentlich, dass immer alles perfekt läuft, irgendwie bis der Mensch seine Hände im Spiel hat. Also das ist halt jedenfalls meine Meinung. Ja, und dass wir uns eben immer anmaßen, da zu entscheiden, wer was wie wann zu viel ist und so, ist für mich unerträglich, ehrlich gesagt. Und ja, die Natur kann das ganz gut selbst. Ich bin ein großer Fan von. Und natürlich ist die Natur hart, ne? Also die Natur kann wunderschön sein, aber sie kann eben auch richtig hart sein. Und mir tut das auch in der Seele weh, wenn ich so einen räudigen Wolf sehe, der eben komplett nackt ist oder so. Aber eben erstmal muss das nicht zwangsläufig sein Todesurteil sein. Also es gibt auch Beispiele, wo es wirklich ausgeheilt ist und die Wölfe dann eben das Jahr drauf im prächtigsten Pelz dastehen. Ja, es ist eben einfach Natur, genau. Und ich, wie gesagt, großer Fan davon, so wie Sebastian es gerade gesagt hat, einfach die Natur mal Natur sein lassen. Einfach mal in Ruhe lassen.
Sebastian, vor dem Hintergrund der illegalen Wolfstötungen, Unfälle und Krankheiten, wie geht es denn dem Wolfsbestand aktuell bei uns?
Die Ausbreitung und die Bestandszunahme haben in den letzten beiden Jahren eigentlich die Kurve, die ja fast sehr steil nach oben ging, ist abgeflacht. Aber wir haben immer noch, ich glaube, über die Hälfte oder also annähernd die Hälfte der geeigneten Wolfshabitate sind noch gar nicht vom Wolf besiedelt.
Anders gefragt, reicht denn die Reproduktion aus für das Ziel des günstigen Erhaltungszustands?
Also die Wölfe reproduzieren sich ja sehr gut. Also wenn sie eine gute Nahrungsgrundlage haben, dann haben die viele Welpen. Und sie haben überall in Deutschland, Deutschland ist ein Paradies, ein von Menschen geschaffenes, erzeugtes Paradies für Rehe, Hirsche und Wildschweine. Und deshalb haben die immer viele Welpen und haben in der Regel auch genug zu fressen. Aber es wirken eben, je dichter das Straßenverkehrsnetz ist und Schienenverkehrsnetz, auch je größer, muss man ganz klar sagen, je größer die illegalen Tötungen sind, da ist schon einiges an Puffer sozusagen aufgebraucht. Es ist immer noch so, dass es mehr werden und dass man sogar womöglich noch mehr töten könnte, wenn man wollte. Und es würde immer noch die Anzahl mindestens gleich bleiben. Aber es würden eben Familienstrukturen dadurch durch noch weitere zusätzliche Tötungen noch mehr unnötig belastet sozusagen. Also diese Vorstellung, dass man, wenn der günstige Erhaltungszustand erreicht ist, damit beginnt, Wölfe zu regulieren, also Wölfe zu töten, das ist ein irriger, also wir wollen doch gerade, dass der Erhaltungszustand günstig ist. Und wenn das erreicht ist, dann können wir doch einfach froh sein. Und man hat ja die Verpflichtung dann auch, diesen günstigen Erhaltungszustand zu erhalten. Wenn ich dann noch die Bejagung zulassen würde, dann müsste ich wieder genauer hinschauen, ob das nicht schädlich ist. Mhm. Das bedeutet, ohne Bejagung könnten wir irgendwann mal sagen, wir fahren das Monitoring auf Basics zurück und machen nur noch stichprobenartig, gucken wir in die Landschaft, wie viele Wölfe es da gibt. Wenn wir aber eine Bejagung zulassen würden, wenn wir die jeweilige Familie nochmal durch zusätzliche Tode, unnötige Tode stressen würden, dann müsste man wieder ein intensiveres Monitoring, was auch wieder Geld kostet, fahren. Und das aus keinem ersichtlichen, vernünftigen Grund.
Wir können zusammenfassend sagen, dass es natürlich für uns alle eine große Herausforderung ist, wenn die Natur im Wandel jetzt plötzlich auch Wölfe hat, ne, die aber auch, das wissen wir ja, dazugehören. Für wen ist denn die Herausforderung der Rückkehr der Wölfe am größten? Also wer fühlt sich am meisten gechallenged dadurch?
Also am meisten gechallenged oder herausgefordert oder auf dem Prüfstand stehen natürlich die Weidetierhalter. Aber in den Medien und so weiter sind ja die Reaktionen auch von Jägern in Bezug auf den Wolf sehr präsent. Also anhand der Rückkehr des Wolfes steht das Selbstverständnis der Jäger auf dem Prüfstand. Das heißt, es gibt die einen, die sagen, der Wolf ist, ich empfinde ihn als Konkurrent, seine Anzahl muss begrenzt werden. Ja, also ich möchte gerne eine bestimmte Anzahl an Tieren sicher und problemlos in Anführungszeichen ernten können pro Jahr. Das zahle ich ja schließlich meine Jagdpachtgebühr. Genau, also das sind die, von meinem Verstehen her, die Natur nutzen als Lieferant von Fleisch oder von Geld auch, um ihre Jagdpacht wieder einzufahren. Und es gibt eben auf der anderen Seite die Jäger, die sagen, in der Bundesrepublik in Westdeutschland, wo ich herkomme, da wurde eben immer gesagt, wir Jäger tun das. Unglücklicherweise haben unsere Vorgänger, die Vorgängerjäger, die Wölfe bei uns ausgerottet und wir müssen jetzt deren Rolle übernehmen und das bis zu der Rückkehr der Wölfe hier regeln. Und das war natürlich so ein bisschen geheuchelt von vielen. Und aber es gibt ja auch die, die sagen, Jagd ist zu gucken draußen in der Natur, was läuft, zu ermöglichen, dass der Bauer auf dem Feld was ernten kann. Und die den Naturhaushalt das entnehmen an Wildtieren, was nötig und was möglich ist. Der Wolf gehört aber als Top-Beutegreifer zum Naturhaushalt dazu und er hat eine wichtige Aufgabe und er muss von seiner Ökologie her nicht reguliert werden, in seinem Bestand begrenzt werden. Das müssen aber seine Beutetiere. Also habe ich nichts gegen den Wolf. Ich finde es sogar gut, dass eben die Wölfe wieder mehr Selektion, mehr Evolution der Beutetierarten mitbringen.
Ja, eine weitere Herausforderung ist natürlich für die Weidetierhalter, die Rückkehr des Wolfs. Und auch da muss man ganz klar sagen, auch das wird ja immer als Grund genommen, um eine Regulierung irgendwie voranzutreiben. Da muss man einfach sagen, dass das überhaupt nichts bringt. Also eine Regulierung, ein Abschießen von Wölfen ändert am Herdenschutz überhaupt nichts oder hat überhaupt keinen Mehrwert für den Herdenschutz oder so oder keinen Gewinn. Ja, also man muss seine Tiere so oder so schützen.
Egal, ob da ein Wolf ist oder 100 Wölfe sind.
Genau, völlig egal. Ja, also ein Wolf kann genauso viel Schaden anrichten in einer Herde von Tieren wie 10 Wölfe. Mhm. Und solange auch nur ein Wolf auf der Fläche ist, muss man seine Tiere schützen. Das müssen die Leute halt einfach verstehen, dass eine Bejagung also nichts bringt. Also nicht zumindest mit, wenn man sich erhofft, dass man dann irgendwie seine Tiere nicht mehr beschützen muss.
Ne? Da sind wir jetzt aber, glaube ich, auch schon bei einem der Hauptprobleme im Umgang mit dem Wolf. Und zwar ist das der nicht vorhandene Herdenschutz, dass unsere Weidetiere in der Regel, sagen wir es mal ganz ehrlich, dem Wolf schutzlos ausgeliefert sind und dass das immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist, der Weidetierhalter, dass sie verdammt nochmal schützen müssen und zäunen müssen. Warum tun wir uns damit so schwer?
Ich denke, das ist halt einfach so, teilweise auch Bequemlichkeit ist, ne? Also dass die Leute einfach sagen, ich habe das jetzt die ganzen Jahre so gemacht. Und es ging die ganze Zeit ohne den Wolf. Und jetzt, warum soll ich das jetzt machen? Ja, also sehe ich überhaupt nicht ein. So. Also ist einfach so, habe ich zumindest oft wahrgenommen. Und also die Selbstverständlichkeit fehlt halt einfach, ne? So wie das eben beim Fuchs ist, dass jeder, der Hühner hat, irgendwie weiß, dass die Hühner abends in den Stall müssen, weil die sonst vom Fuchs weggesnackt werden. Genauso müssen die anderen Leute das jetzt eben machen, die Schäfer ihre Tiere schützen. Aber es ist eben einfach nicht so drin, ne? Weil die Leute das eben jetzt lange Zeit nicht so gemacht haben.
Also ich glaube, dass oder zumindest ist die Erfahrung hier in Sachsen so, dass es und auch andernorts, dass man annimmt, dass es Bequemlichkeit ist, die die Menschen davon abhält, ihre Tiere zu schützen. Das ist insbesondere bei Hobbyhaltern so, ne? Also bei den Professionellen, insbesondere Schafhaltern, Ziegenhaltern und so. Also kleine Weidetiere sind ja die gefährdetsten. einige von den professionellen Haltern versuchen dann eben doch noch sozusagen um den Herdenschutz drum rumzukommen und Stimmung gegen die Wölfe zu machen. Aber, und das ist ja auch immer so ein Medienspektakel, wenn irgendwo ein Riss ist, aber es ist überhaupt kein Medienspektakel, wenn irgendwo keine Risse sind, ne, also nur die Halter, bei denen Risse sind, die kommen in die Medien und die Halter, die schützen und so sind eben nicht in den Medien. Aber nochmal zurück, also die Hobbyhalter, da ist es schwieriger, die zu informieren oder die zu interessieren dafür. Und dafür müsste eigentlich viel gezielter an die Leute rangegangen werden und sie darüber informiert werden, dass es Fördermöglichkeiten gibt oder so. Es gibt sogar in einigen Bundesländern wird Hobbyhaltern 100% des Elektrozaunes und der Elektrogeräte und so weiter gefördert. Also man kann hobbymäßig Tiere halten und kriegt das Geld sozusagen geschenkt, was man zumindest dafür aufwenden muss, sie gegen die Wölfe zu schützen. Man muss besser informieren und man muss irgendwie klarer in die Öffentlichkeit bringen, dass ein Abschießen von Wölfen irgendwas für den Herdenschutz bringt. Das darf nicht verbreitet werden. Und es ist zum Beispiel der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, der sagt, man muss Wölfe in solchen Hotspots abschießen. Man muss in Hotspots von Rissen, muss man mit Mitarbeitern reingehen, die Halter informieren, dass es Förderung gibt und die den Haltern zeigen, wie es geht. Das muss man in Riss-Hotspots machen.
Vor allen Dingen verstehe ich das immer nicht. Es wird ja immer ins Feld geführt, das Argument, sie lieben ihre Schafe so sehr und deswegen wollen sie nicht, dass die gerissen werden. Aber ich meine, aktiver Tierschutz wäre doch zu sagen, man zäunt richtig und schützt das, was man lieb hat. Das habe ich nie verstanden in dieser Diskussion, dass diese Ebene nicht erkannt wird. Weil wenn ich jetzt Schafe halten würde, das Erste, was ich tun würde, ist die einzäunen, damit die geschützt sind. Übrigens auch vor Luchsen und auch vor anderen Tieren. Es gibt ja auch, die Lämmer werden ja auch von Marderhunden gerissen und so weiter. Also von daher ist das ja ein fließender Übergang. Aber ich habe das nie verstanden.
Also wir haben ja jetzt im Rahmen der Dreharbeiten für den Film wirklich Schäfer kennengelernt, denen ich das glaube, wenn die sagen, die lieben ihre Tiere, ne, weil wir wirklich tolle Menschen kennengelernt haben, die Herdenschutz schon seit Jahren erfolgreich praktizieren und einfach damit auch zeigen, dass es funktioniert, wenn man das möchte. Aber man merkt eben bei den Schäfern auch ganz deutlich, dass denen eben ihre Schafe wirklich wichtig sind. Ne. Mhm. Das Verrückte ist ja eben auch, dass es dann immer so einen Aufschrei gibt, dass wenn eben irgendwie Lämmer draußen erfrieren oder irgendwo im Zaun festhängen die Schafe oder ertrinken, interessiert das irgendwie niemanden. Ja, aber wenn sie eben vom Wolf gerissen werden, dann ist das eben eine Katastrophe. Natürlich, mir tun auch, das muss ich auch sagen, ne, mir tun die Schafe wirklich leid.
Selbstverständlich. So,
weil sie eben
darum geht's gar
den
nicht.
Wölfen dann quasi ausgeliefert sind, wenn sie einfach schlecht geschützt sind.
Na klar. Da gibt's ja auch so ein schönes Video, ne? Das haben wir diese Woche ja bekommen. Das ging ja auch durch die sozialen Medien. Da war so ein Schaf drauf zu sehen. Das war so ein richtig großes, ne, großes, dickes Schaf.
Ja, so ein richtiger Brocken, ne? Genau. Angepflockt, also ja. Abgesehen davon, dass es tierschutzwidrig ist, ne, ist es halt einfach, nach über 20 Jahren Wolf Deutschland gibt es halt immer noch Leute, wie gesagt, abgesehen davon, dass es eh schlimm ist, ein Schaf da irgendwo anzuhängen mit einer Kette, aber das ist ja quasi wie eine Einladung zum Essen und ja, es ist für mich völlig unverständlich und dann kann man einfach überhaupt nicht irgendwie von Verantwortung reden oder so. Und in der sind die Weidetierhalter aber. Also genauso, wie sie ihren Tieren eben zu fressen und zu trinken geben, genauso müssen sie darauf achten oder sicherstellen, dass sie eben vom Wolf nie gerissen werden oder
ja,
so.
Ja. Weiß man also, eigentlich, was aus dem Schaf geworden ist? Hat das überlebt oder wurde das gerissen?
Na, bisher, denke ich, lebt es noch. Mhm. Aber halt, wenn es so bleibt, nur eine Frage der Zeit.
Ne? Aber das steht stellvertretend für alle ungeschützten Weidetiere. Aber das war so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, es kann echt nicht wahr sein. Das ist der Wahnsinn, ja? Sebastian, du bist in Sachsen. Sachsen ist in Sachen Wolfschutz ja Vorreiter. Ne? Wie unterscheidet sich denn der sächsische Weg vom Rest im Land?
Genau, also Sachsen hat halt die meiste Erfahrung im Umgang mit den Wölfen. Es ging sehr schnell dahin, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit passierte. Es war relativ schnell eben auch klar, dass der Hauptreibungspunkt mit den rückkehrenden Wölfen eben die Weidetierhaltung ist. Und bei weiten meisten Zeitungsartikeln, die erschienen sind, wenn irgendwie wieder ein Wolfsriss gewesen ist und so weiter. Und da gab es dann eben das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz und dessen Mitarbeiterinnen haben eben jede Rissmeldung an die Presse gegeben mit der Zusatzinformation, dass es die Förderungsmaßnahmen gibt und dass man, wie man seine Schafe schützen muss. Und natürlich wurde nicht bei jeder Rissmeldung in den Medien das dann veröffentlicht, aber es reicht ja, wenn bei jeder vierten Meldung sozusagen in den Medien, in den Zeitungen eben steht, wo kann man sich hinwenden, wie kann ich gefördert werden und was muss ich überhaupt tun. Und das war, glaube ich, sehr erfolgreich und ich kann es auch gar nicht verstehen, wieso das auch wieder eingeschlafen ist und so Umstrukturierungen stattgefunden haben, nachdem dann die Lausitz besiedelt war von Wölfen und jetzt weitere Teile von Sachsen eben auch von Wölfen besiedelt sind, ist so eine Fachstelle Wolf gegründet worden, die eben eigentlich Öffentlichkeitsarbeit machen soll, aber das lange nicht so effektiv und konsistent macht, wie bisher das Kontaktbüro das gemacht hat. Und ich verstehe eben auch nicht, wieso andere Bundesländer das nicht übernehmen, obwohl es eben einfach ein super Beispiel ist.
Welches Bundesland fällt denn aus deiner Sicht momentan besonders negativ auf in Sachen Wolfsmanagement?
Ja, das ist eine politische Frage. Na, aber das kann man ja also auch anhand dessen sehen, was so am meisten sozusagen in den Medien dann auch überregional ist. Und ich schätze, dass das wirklich eben einfach Niedersachsen ist, die jetzt nach meinem Dafürhalten falsche Signale setzen. Und da geht es eben genau darum, dass suggeriert wird von Weidetierhaltern und von Jagdfunktionären, dass eben diese Hotspot-Regulierung, also Tötung von Wölfen, unbedingt sein müsste. Die flächendeckende Etablierung des Herdenschutzes ist die einzige Möglichkeit, den Herdenschutz zu verbessern oder zu gewährleisten.
Aber was ich noch sagen wollte, zum Beispiel auch zur Förderung. Also ich finde zum Beispiel, was wir ja auch oft gehört haben, dass es eben vielleicht wirklich auch einfacher werden muss. Ne? Also wir sind ja nur hier in Deutschland das Bürokratie-Spitzenreiter. Ja. Dass da eben vielleicht so bestimmte Sachen einfach wirklich einfacher werden müssen. Also wenn ich irgendwie 100 Anträge gefühlt ausfüllen muss, bis ich hier mal irgendwie was bekomme, das ist halt auch irgendwie...
Das ist ermüdend. Ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem ist, dass man das niederschwelliger gestalten muss. Ne? Das ist außer Frage. Also, ne?
Genau, die Leute haben auch keine Lust, die haben vielleicht auch keine Zeit, sich teilweise eben da Ewigkeiten mit auseinanderzusetzen.
Absolut.
Und da muss man den Leuten das wirklich einfacher machen. Ne?
Absolut. Tja, ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir einfach diesen Podcast. Wir haben viele, viele Themen besprochen und ich glaube auch tiefe Einblicke gewährt. Und ich finde es ganz, ganz super spannend, Sebastian, dass du uns einfach mal aus Biologensicht das Thema Wolf jetzt näher gebracht hast. Das hat ja noch so ein bisschen gefehlt hier im Potpourri dieses Podcasts. Also vielen herzlichen Dank an dich.
Auch von meiner Seite, Sebastian. Gerne. Ich danke dir vielmals, dass du schon in unserer zweiten Folge unser Gast warst.
Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir den Film vorstellen.
Genau. Bitte schon mal auf jeden Fall fest einplanen. Das machen wir definitiv. Dann werden wir en Detail über diesen Film reden. Und ich hoffe, ihr habt da noch ein paar schöne Informationen, so ein paar Hintergründe und Making-of-Sachen und so weiter, über die wir dann sprechen können. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Jo. Tschüss. Ich freue mich.
Tschüss. Ciao, ciao.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Keiß. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.